Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute machen wir mal etwas anderes. Wir reden mal nicht über Rundenzeiten, vielleicht auch ein bisschen, aber Reifen oder über das nächste Fahrerkarussell oder Geschichte schon. Aber es betrifft etwas, was uns alle betrifft. Egal, ob wir jetzt am Sachsenring auf der Tribüne sitzen oder zu Hause auf dem Sofa. Wie und wo wir nämlich die Motorrad-WM überhaupt noch sehen können. Der Anlass ist eigentlich ziemlich simpel. Ich habe in den letzten Wochen mal wieder durch die Senderlandschaft gesäppt und mir die Frage gestellt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein komplettes MotoGP-Wochenende ganz selbstverständlich, ohne groß suchen zu müssen, im frei empfangbaren Fernsehen gesehen? Also ohne Abo, ohne Stream, ohne irgendeinen Trick. Die ehrliche Antwort ist, das ist eine ganze Weile her bei mir. Deshalb wollen wir heute zwei Dinge tun. Im ersten Teil machen wir eine kleine Zeitreise. Wir gehen zurück in die frühen 2000er, als die Motorrad-WM noch ganz normal im Free-TV lief. Wir schauen uns dann an, wie sich das Ganze über 20 Jahre Stück für Stück verschoben hat und wir werfen einen Blick über die Grenze, wie das dann Nachbarländer handhaben. Im zweiten Teil geht es dann ans Eingemachte. Warum ist das eigentlich so gekommen? Warum wandert ein Sport, der Millionen Menschen begeistert, immer weiter hinter die Bezahlschranke? Und was hat Liberty Media, also der neue Eigentümer, mit der Sache vor? Ganz am Ende dann noch ein kleiner persönlicher Erfahrungsbericht für euch. Also vielleicht eine Frage auch, die euch interessiert, aber dazu später mehr. Erstmal schnallen wir uns nämlich an.
Strecke kommentiert von Dirk Raudis.
Ja, sechster Gang, 320, 330 km/h. Dann geht's runter bis in den zweiten Gang. Mit Vorsicht hochbeschleunigen. 95 war da der Speed nur. Man sieht auch die Unruhe beim Beschleunigen, dass das Motorrad schlingelt. Hier die Links-Rechts-Schikane im zweiten Gang. Nochmal Gas wegnehmen. Dann wieder hartes Rausbeschleunigen, man fährt bis über die Korps raus. Kurz in den dritten Gang, wieder die Links-Rechts-Schikane. Hier in Mugello im zweiten Gang gefahren. Ein kurzes Beschleunigen. Dann kommt eine sehr schwierige Passage, bergab abhängende Rechtskurve. Auch im zweiten Gang gefahren, dann immer noch bergab hängende Kurve im dritten Gang mit viel Gefühl. Dann wird sie hier, das ist die sogenannte Rabiata-Kurve im dritten Gang mit 170, ja, geht es runter auf knapp 160. Und hier ist, sieht man es aus der Onboard-Perspektive, man fährt blind den Berg hoch, schweres Schlingern, man muss quasi die Kurve blind anfahren, bevor man diese Schikane hier rechts, links sehen kann. 10.000 Umdrehungen. Die MotoGP-Motorräder, die Viertakt-Motorräder ja mit Traktionskontrolle, da kann man etwas besser rausbeschleunigen, ohne dass man gleich einen Highsider fabriziert. Hier wieder zweiter Gang. Der Kurve waren die taktischen Spiele im 125er-Rennen vorher. Die Schikane im dritten Gang mit 160, 170 und dann in diesem kurzen Zwischenspurt 260 sogar drauf. Und die letzte Linkskurve vor der 1,1 Kilometer langen Zielgeraden. Und das ist zum Teil auch ein bisschen eine Schlüsselstelle, falls die Fahrer am Schluss nochmal ganz eng beieinander sind.
Na, habt ihr die Stimme wiedererkannt? Fangen wir also erstmal mit der Nostalgie an. Denn ich glaube, da werden viele von euch sofort mitgehen. Es war für eine ganze Generation deutschsprachiger Fans wichtig und untrennbar verbunden mit der Motorrad-WM. Die Rede ist Eurosport in den frühen 2000er und mittleren 2000er Jahren. Das, ja, Moderatorengespann, das diese Zeit geprägt hat, ich glaube, das kennen die meisten von euch noch. Ron Ringgut am Mikrofon, an seiner Seite Dirk Raudis als Experte und Co-Kommentator. Raudis, das muss man jetzt den Jüngeren vielleicht kurz erklären, das war kein Fernsehmensch, der zufällig zum Motorradsport kam. Das war der 125er Weltmeister 1993, hat über 100 Grand Prix gefahren, 14 gewonnen. Also wenn der über eine Linienwahl oder über das Gefühl am Vorderrad sprach, dann sprach da einer, der das selber kannte. Ab 2004 saß er dann für Eurosport in der Kommentatorenkabine und zusammen mit Ringgut und vom Motorsport-Allrounder Lenz Leberkern unterstützt, hat dieses Team die Königsklasse bis Ende 2008 begleitet. Das Schöne damals war, das war halt einfach da. Man hat den Fernseher eingeschaltet, Eurosport gesucht und da lief MotoGP. Kein Abo, keine App, kein Login und die Übertragungen, die zogen sich oft über Stunden hinweg. Ringgut hat das später mal so beschrieben, dass sich manche dieser Renntage über 5 Stunden hingezogen habe, ähnlich damals wie die legendären Stefan Raab-Events, die er auch kommentierte. Das war aber auch der Charme. Man ist dann in das ganze Wochenende reingewachsen, hat die vielen kleinen Klassen mitgenommen, die 125er, 250er gesehen und damals waren noch viele Deutsche unterwegs. Das ist ein Punkt, den man heute fast vergisst. Dass die Free-TV-Selbstverständlichkeit, das war ein gewaltiger Motor für die Begeisterung in Deutschland. Wer an einem trüben Sonntagnachmittag zufällig reinzeppte und hängen blieb, weil gerade in der 250er ein Deutscher um Podestplätze kämpfte, fragt sich gerade bloß, wer? Heidolf? Gemmel? Jedenfalls, da wurde vielleicht zum Fan fürs Leben. Es sind genau diese Zufallsfans, die man nicht aktiv gesucht hat, sondern die der Sport im offenen Fernsehen quasi nebenbei eingesammelt hat. Und die sind eben dann das, was im Pay-TV-Modell strukturell wegfällt. Denn hinter einer Bezahlschranke landet niemand aus Versehen. Es war außerdem eine Zeit, in der die deutschsprachige Beteiligung im Fahrerlager noch eine ganz andere war als heute. Über die Jahre der Eurosportphase hat man Namen begleitet, die einfach im kollektiven Gedächtnis hängen geblieben sind. Es geht dabei von den Routiniers der kleinen Klassen bis zu denen, die den Sprung in die großen Klassen versuchten. Und das schuf Identifikation. Man hatte seine Fahrer, man fieberte mit und der Kommentator, der war in der Kabine über Jahre dieselbe vertraute Stimme. Fernsehen war damals weniger ein Produkt, das man gekauft hat, es war mehr ein Begleiter, das einfach immer dasselbe war. Und diese emotionale Bindung, die lässt sich mit Geld schwer nachbauen. Sie ist, wenn man ehrlich ist, ein Stück weit verloren gegangen. Und wenn wir ganz ehrlich sind und in Erinnerung kamen, Eurosport war ja nicht der Anfang. Wer noch ein bisschen älter ist, erinnert sich vielleicht an die 90er, an die Berichterstattung in der ARD und beim DSF, an eine Stimme wie Edgar Mielke, der die Motorrad-WM im Prinzip schon seit 1991 begleitet hat, erst öffentlich-rechtlich und dann später bei den Privaten. Ja, der Mann taucht in unserer Geschichte übrigens noch ein paar Mal auf, also merkt euch den Namen.
Bescheid. Jorge Lorenzo auf der Geraden, wieder vorbei an Valentino Rossi. Führungswechsel erneut. Der Versuch zu kontern, aber da macht er zu. Jetzt auf der besseren Linie Rossi. Lorenzo bleibt vorne. Kommt der Doktor noch mal ran. Er hat das Hinterrad noch. Jorge Lorenzo, extremes Hanging auf wieder, muss jetzt alles geben. Denn der Doktor kommt, er kommt. Jawohl. Konnte Lorenzo noch einmal! Wahnsinn! Also eigentlich müsste man mal das Regelwerk außer Kraft setzen und beiden 25 Zähler geben für die Show, die sie uns hier bieten. Kommt Valentino Rossi noch mal vorbei. Jorge Lorenzo versucht zuzumachen. Und hier hält es wirklich keinen mehr auf den Sitzen. Jetzt Gegengrad. Dann die Links, das wäre nochmal eine Möglichkeit beim Anbremsen. Denn danach wird es flüssig und danach wird es dann schwer. Die Power identisch bei beiden. Wieder Kampflinie von Jorge Lorenzo, der macht dazu. Außen Rossi. Reicht das? Nein. Und hier jetzt Lorenzos Schlüsselstelle, ganz stark. Hier ist er gut beim Beschleunigen. Jetzt wird es schwierig für Rossi. Rechts rum und dann die beiden Stellen rechts auf die Gerade. Von der Power her sind die Bikes gleich. Hier, Rossi versucht alles. Gegen Lorenzo geht vorbei. Rossi innen durch an Jorge Lorenzo. Die letzten Meter. Da gibt's das. Valentino Rossi gewinnt.
Ja, so idyllisch das Ganze klingt, es war damals eigentlich auch ein Geschäft und Geschäfte ändern sich. Ende 2008 war Schluss mit der ersten Eurosport-Ära. Die Live-Rechte wanderten zum DSF zurück beim deutschen Sportfernsehen. Das wurde dann 2010 in Sport1 umbenannt. Bei Sport1 entstand dann eine andere prägende Konstellation, nämlich Edgar Mielke am Mikrofon und an seiner Seite als Experte ein gewisser Alex Hoffmann. Ein ehemaliger MotoGP-Pilot, vielsprachig, nah dran am Fahrerlager, und diese Paarung hat den Sport ein paar Jahre lang im deutschen Free-TV übertragen. Ja, aber, und das ist ein Muster, das sich durch unsere ganze Geschichte zieht, am Ende geht's immer ums Geld. Die Dorna, also der Rechteinhaber, ließ sich diese Rechte ordentlich bezahlen. Der damalige Dorna-TV-Manager Manuel Arroyo hat bei Sport1 eine jährliche Rechtegebühr von ungefähr 3,5 Millionen Euro eingehoben. Und irgendwann konnte und wollte Sport1 diese Summe nicht mehr stemmen. Nach der Saison 2014 war diese Ära vorbei. Jetzt kommt das, was dann viele vielleicht als das gescheiterte Comeback in Erinnerung haben. Im September 2014 wurde verkündet, Eurosport holt sich die Rechte zurück. Ein Vertrag über 4 Jahre von 2015 bis Ende 2018, und es haben damals nicht wenige mitgeboten. Nach Eurosport waren auch Sky, Pro7 und, ihr werdet es gleich verstehen, warum das wichtig ist, Servus TV im Rennen. Eurosport machte das Ganze noch einmal richtig. Man holte die alte Mannschaft zurück, Ron, Ringut und Raudis in der Kabine, Alex Hoffmann übernahm die Interviews im Paddock und im Parc Fermé, Lenz Leberkern verstärkte das Team. Das war für einen Moment, ja, dass es sich wieder anfühlte wie früher. Es war sowas wie eine Rückkehr zur Nostalgieperle. Nur, das Ganze hielt nicht. Es war auch der eigentliche Wendepunkt, denn während Eurosport die Rechte für Deutschland hatte, baute Red Bull mit Servus TV im Hintergrund etwas Großes auf. Servus TV hatte zunächst nur die österreichischen Rechte, in Deutschland und der Schweiz wurde das Signal während der MotoGP-Übertragungen verschlüsselt. Aber der Red Bull-Sender hatte das Geld, den Ehrgeiz und mit der Heimanbindung über das rot-weiß-rote Red Bull-KTM-Engagement auch das strategische Interesse. Im Sommer 2018 sicherte sich dann Servus TV bei der Dorna die Free-TV-Live-Rechte für 5 Jahre inklusive 2023. Und damit war das Eurosport-Comeback nach nur einer Vertragsperiode wieder Geschichte. Ab 2019 lag die Motorrad-WM dann wieder im deutschsprachigen Raum bei Servus TV.
Berührung vorne ist. Marc hat das Problem.
Marc hat einen Rutscher rein.
Marc hat einen Rutscher. Fabio kann nicht ausweichen, fährt hinten rein. Haben beide keine Schuld. Da sieht man, kleiner Rutscher. Fabio fährt ihm hinten drauf. So, dabei ist hinten wahrscheinlich sein Ride-Height-Device kaputt gegangen, was ihm zum Lowrider macht. Hier sehen wir es. Guck, jetzt kommt der Rutscher. Das siehst du jetzt perfekt. Außen der Rutscher. Und zack, Fabio rein in den Auspuff.
Und Marc kommt natürlich in die Box, weil er sagt, so ist das Motorrad unfahrbar. Während draußen Rot-Orange-Rot in Führung liegt.
Ja, und Orange jetzt auf 2 heißt brandgefährlich für den Sieg. Brad Binder hat diese Tage. So, da ist das Bike vorne und unten nieder, da geht gar nichts.
Mit Servus TV begann dann aber eine zwiespältige Phase. Auf der einen Seite, es war weiterhin Free TV. Es war hochwertig produziert, denn Red Bull hat richtig Kohle in die Hand genommen, eigene Crews an die Strecke geschickt, eine Hospitality aufgezogen, die viele beeindruckt hat. Auf der anderen Seite gab es von Anfang an Kritik, gerade von den langjährigen Fans, die den Vergleich mit Eurosport zogen. So schrumpfte die Sendezeit, freie Trainings blieben oft außen vor und das eine oder andere Überseewochenende lief eben nicht in dem Umfang, den man von früher kannte. Der eigentliche Einschnitt kam dann Ende 2023 und hier muss man ganz genau hinschauen, weil das oft etwas durcheinander geht. Servus TV hat zum Jahresende 2023 seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt. Bedeutet, der Sender, den man über Kabel und Satellit ganz normal im deutschen Wohnzimmer empfangen konnte, war weg. In Österreich lief und läuft Servus TV aber ganz normal weiter. Aber in Deutschland war ab 2024 Schluss mit dem klassischen, frei empfangbaren Servus TV. Und das ist der Moment, an dem die Motorrad-WM in Deutschland zu einem großen Teil hinter die Bezahlschranke gewandert ist. Denn die Lücke, die Servus TV in Deutschland hinterließ, die hat dann ein Pay-TV-Sender gefüllt. Eine kleine Fußnote, die in diese Servus TV-Jahre gehört und die man kennen sollte, weil sie das Bild komplettiert. Free TV war damals nie die ganze Geschichte. Parallel zu Servus TV gab es in Deutschland nämlich auch schon ein Pay-TV-Angebot beim Streamingdienst DAZN, der die Motorrad-WM bis Ende 2022 im Programm hatte. Übrigens mit den Kommentatoren, die euch inzwischen bekannt vorkommen. Also Edgar Mielke war da, auch Lukas Gajewski hat damals für DAZN die MotoGP übertragen. Beide sind heute bei Sky. Man sieht also, die Gesichter und Stimmen wandern mit den Rechten von Sender zu Sender. Das deutschsprachige MotoGP-Fernsehen ist im Grunde ohnehin eine relativ kleine Familie, die seit Jahrzehnten immer wieder neu durchgemischt wird. Aber nun reden wir über das Hier und Jetzt. Denn das ist für euch als Zuhörer, glaube ich, am wichtigsten. So sieht die deutsche MotoGP-Fernsehlandschaft heute aus. Wer alles sehen will, der braucht Sky. Seit 2024 hält der Pay-TV-Sender Sky die kompletten Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dafür zeigt Sky alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle Rennen. Und das in allen drei Klassen plus der Moto E. Bezahlen muss man dafür das Sportpaket. Das gibt es nämlich aktuell für rund 22 Euro im Monat. Achtung, 2-Jahres-Abo. Beim Streamingdienst Wow liegt man bei rund 30 Euro im Monat im Jahresabo. Kommentiert wird das Ganze auf Deutsch. Die Stimmen, das sind eben unsere alten Bekannten Edgar Mielke und Lukas Gajewski. Als Experten fungieren dann auch mit Lukas Tudovic und Florian Alt zwei Männer, die selber in der WM unterwegs waren oder teilweise auch ab und zu noch sind. Dazu kommen Moderatorinnen Sandra Baumgartner und Lisa Hofmann. Ein interessantes Detail am Rande, das viel über die heutige Produktionslogik verrät. Sky schickt im Normalfall kein eigenes Personal mehr an die Strecke. Kommentiert wird großteils aus dem Studio in Unterföhring. Die Interviews kommen alle von Sky Italia, die mit einer großen Crew vor Ort sind. Nur zu Ausnahmeanlässen wie dem Saisonauftakt oder dem Deutschland Grand Prix ist man dann selber da. Freitags bei den Trainings läuft dann der englische Originalkommentar aus dem Worldfeed. Dafür gibt es auf Sky Q und Wow Bonus-Streams mit Onboard-Kameras, Datenfeeds und Helikopterperspektive. Also das technische Angebot ist durchaus üppig. Und das Free TV, ja, das gibt es noch, aber nur in Häppchen. Dank einer Vereinbarung mit der Dorna zeigt der Servus TV-Nachfolger DF1 zusammen mit der Streaming-Plattform Servus TV On und Red Bull TV in Deutschland ausgewählte Rennwochenenden frei empfangbar. Konkret für die Saison 2026 sind das 12 von 22 Grand Prix. An diesen 12 Wochenenden bekommt man dann nicht nur das Sonntagsrennen aller Klassen, sondern auch die Qualifyings und den MotoGP-Sprint. Von allen anderen Rennen gibt es immerhin Highlights. Montags ab 22.30 Uhr bei DF1. Welche 12 das sind, das ist nicht zufällig. 2026 hat man sich für Thailand, Amerika, Spanien, Ungarn, Tschechien, den Deutschland Grand Prix, Aragon, San Marino, Österreich, Australien, Portugal und Valencia entschieden. Aber jetzt kommt die Pointe für alle, die diese Folge rund um Mugello hören. Mugello war frei im Free TV. Wie cool. Halten wir also fest. In Deutschland sehen wir heute die Hälfte der Saison gratis, die andere Hälfte nur gegen Geld. Und die volle Saison, jede Session gibt es ausschließlich im Abo. Wer von uns aber arbeiten geht, hat sowieso wahrscheinlich freitags keine Zeit, alles anzuschauen. Um Gottes Willen. Jetzt schauen wir auch mal ins Ausland. Deutschland ist kein Einzelfall, aber auch kein Extremfall. Schauen wir mal direkt zu Österreich. Das ist ein Sonderfall im positiven Sinn. Dort überträgt Servus TV nach wie vor alle 22 Wochenenden komplett live in HD und frei empfangbar. Das bleibt erstmal auch so. Servus TV hat sich die exklusiven Rechte erst kürzlich längerfristig bis einschließlich 2030 verlängert. Inklusive Moto2, Moto3 und Rookies Cup. Wer also in Grenznähe wohnt oder einen Österreich-Empfang hat, der lebt halt im MotoGP-Schlaraffenland. In der Schweiz übernimmt dann das SRF die Übertragung. In Italien, dem MotoGP-Kernmarkt schlechthin, läuft das volle Programm bei Sky Sport und im Pay-TV. Also das ist auch erst kürzlich bis 2027 verlängert worden, aber es gibt mit TV8 oder TV4 auch einen frei empfangbaren Sender, der TV-Octo wäre das dann, ne? TV8, TV-Octo, ne? Octo. Es gibt dann einen frei empfangbaren Sender. Also der zeigt auch ausgewählte Rennen und Highlights. Die Italiener müssen also auch nicht komplett zahlen, um dabei zu sein. In Großbritannien und Irland liegt die MotoGP dann bei TNT Sports. Das gehört wiederum zu Warner Bros. Discovery, ist also Pay-TV. Hier hat man aber auch eine Free-TV-Komponente eingebaut. Über den frei empfangbaren Sender Quest zeigt man seit 2025 zwei Rennen pro Saison gratis, inklusive des britischen Heim-Grand Prix. Dazu alle Sprints. Ein spannendes Modell ist ein klares Pay-TV-Fundament, ergänzt um einen kleinen frei empfangbaren Appetithappen, gerade auch um neue Fans anzulocken. Dann haben wir noch Frankreich, da läuft alles bei Canal Plus im Pay-TV. Einstieg ist da rund 20 Euro im Monat. In Spanien dann das Gleiche, das ist ja der zweite ganz große MotoGP-Markt. Dort hat sich DAZN die Exklusivrechte gesichert, ebenfalls Pay-TV. Der früher frei empfangbare Zugang ist hier inzwischen weitgehend Geschichte. In den Niederlande läuft es dann über Ziggo Sport. Es gibt auch noch das Gegenbeispiel, das zeigt, es geht auch anders, Belgien. Da überträgt nämlich der öffentlich-rechtliche Sender RTBF alle Rennen live und frei empfangbar. Komplett gratis, also das volle Programm. Das ist heute aber ein Exot. Wenn man jetzt das Ganze übereinander legt, erkennt man das Muster. In fast allen großen Märkten ist das Fundament heute Pay-TV. Sky, DAZN, Canal Plus, TNT Sports, Free-TV. Ja, Free-TV gibt es noch, aber das ist meist nur ein Teilangebot, also ausgewählte Rennen. Als Highlights oder als Lockmittel für neue Fans. Vollständig gratis ist die Königsklasse fast nur noch, wo ein öffentlich-rechtlicher Sender wie in Belgien oder ein finanzstärker Privatsender wie Servus TV in Österreich es bewusst so will. Im Grunde stehen sich also jetzt zwei Philosophien gegenüber. Die eine sagt, Sport ist ein gesellschaftliches Gut, er gehört ins offene Fernsehen, Reichweite ist wichtiger als maximale Gebühr. Das ist quasi die belgische und in gewisser Weise auch die österreichische Lesart. Die andere sagt, Sport ist ein Premium-Produkt, wer es will, soll dafür zahlen. Und das Geld fließt zurück in die Serie, in die Teams, in die Show. Das ist die Logik von Sky, DAZN und Canal Plus. Beide Modelle haben ihre Berechtigung, aber beide haben ihren Preis. Das Pay-TV-Modell bringt mehr Geld ins System, verkleinert aber das Wohnzimmerpublikum. Das Free-TV-Modell hält die Tür offen für alle, lässt aber auch Einnahmen liegen, die die Konkurrenz einsammelt. Der entscheidende Punkt für uns ist heute, der Trend ist kein deutsches Sonderproblem. Er zieht sich quer durch Europa und durch fast alle großen Sportarten. Was wir bei der Motorrad-WM erleben, ist nur ein besonders deutliches Beispiel für die Entwicklung, die dieser Premium-Sport durchmacht. Deutschland sticht eigentlich nur deshalb so hervor, weil der Bruch hier mit Servus TV Ende 2023 so abrupt und sichtbar war. Ja, damit haben wir die Bestandsaufnahme. Die eigentlich interessante Frage ist jetzt aber, warum ist das so? Da steigen wir jetzt ein.
Für die 26 Runden hier in Ungarn und es geht los. Costa gewinnt. Costa könnte das echt packen gegen Marc Márquez. Innen ist die Lücke da, aber er haut ihm die Tür zu.
Oh, Martin stürzt Bezzecchi.
Massensturz in der ersten Kurve. Beide dreimal Aprilia weg. Dicia weg und Marc Márquez liegt entscheidenderweise vor Acosta. Wenn hier weitergefahren werden kann und das ohne Unterbrechung über die Bühne geht, Pecco Dritter, dann schon die Honda von Marini müsste sein auf der 4. Viel, viel Trubel auf den ersten Metern und Marc Márquez und Pedro Acosta auf und davon. Beide Werks Aprilia raus aus dem Rennen. Fernandes raus aus dem Rennen. Dicia raus aus dem Rennen. Das ist der Blick und da müssen Aldeke wir jetzt auch mal gucken, dass alle okay sind.
Die einfachste Erklärung zuerst, sie ist unbequem. Die Fernsehrechte sind die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Motorrad-WM. Das sind nicht die Tickets, nicht die Hospitality. Der größte Brocken kommt traditionell aus dem Verkauf von Medienrechten. Ein Pay-TV-Sender zahlt für die Exklusivität pro Markt deutlich mehr als ein frei empfangbarer Sender. Für den Rechteinhaber ist die Rechnung kurzfristig also eigentlich recht brutal simpel. Pay-TV bringt mehr Geld pro Land. Der Preis dafür ist die Reichweite. Hinter einer Bezahlschranke erreicht man zwangsläufig natürlich weniger Menschen als im offenen Fernsehen. Das ist eigentlich auch das Dilemma, in dem die ganze Branche steckt. Fußball nicht ausgenommen. Maximiere ich kurzfristig die Rechteeinnahmen oder maximiere ich die Reichweite, um den Sport langfristig größer und damit irgendwann auch wertvoller zu machen? Es gibt noch einen zweiten Faktor, der oft übersehen wird und das historisch aber interessant ist zu sehen. In den 2000er Jahren, also in der Boomphase des Sports, hat die Dorna ihre TV-Rechte wie einen Schatz gehütet. Man ist wirklich sehr aggressiv gegen alles vorgegangen, was online auftauchte. Fanclips, Foren, früh auch auf YouTube. Die Logik dahinter, jeder Clip im Netz ist verschenkte Ware, die eigentlich ein TV-Sender bezahlen soll. Branchenbeobachter argumentieren bis heute, dass genau diese Abschottung dem Sport langfristig geschadet hat, weil man einer ganzen jungen online sozialisierten Generation den Zugang erschwert hat, während andere Sportarten genau dort ihre neuen Fans gefunden haben. Diese Haltung hat sich dann erst später gelockert. Und ein dritter Punkt, der erklärt, warum diese Verschiebung ins Pay-TV überhaupt so reibungslos möglich war: Die Motorrad-WM genießt keinen besonderen Schutz. In vielen Ländern gibt es Listen mit Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung, die per Gesetz frei empfangbar bleiben müssen. Das sind typischerweise Dinge wie die Olympischen Spiele oder die Endspiele der Fußballwelt- und Europameisterschaften. Auf diesen Schutzlisten steht die MotoGP in der Regel nicht. Das heißt, es gibt keinen gesetzlichen Hebel, der irgendjemanden zwingen würde, die Königsklasse im offenen Fernsehen zu zeigen. Ob die MotoGP frei empfangbar läuft oder hinter einer Bezahlschranke verschwindet, ist damit eine reine Geschäftsentscheidung des Rechteinhabers. Und niemand sonst redet mit. Nüchtern betrachtet ist das der entscheidende Unterschied zu den ganz großen Pflicht-Free-TV-Ereignissen und es ist der Grund, warum der Weg ins Pay-TV relativ frei war. Und damit sind wir bei dem, was eigentlich alles verändert hat oder zumindest verändern könnte. Denn seit Sommer 2025 hat die Motorrad-WM einen neuen Eigentümer. Erstmal der Reihe nach. Im März 2024 kündigte Liberty Media an, die Dorna zu übernehmen, also der Konzern, dem auch die Formel 1 seit ein paar Jahren gehört. Die Wettbewerbshüter, die zogen dann mit, die EU-Kommission gab im Juni 2025 das grüne Licht, am 3. Juli 2025 wurde die Übernahme dann abgeschlossen. Bewertet wurde die Dorna mit rund 4,2 bis 4,3 Milliarden Euro. Liberty hält 84%, das bestehende Management rund um den langjährigen CEO Camilo Espeleta die übrigen 16%. Espeleta bleibt Chef, aber hat jetzt mit Leuten wie Chase Carey und Sean Bratches, da sitzen jetzt erfahrene Formel-1-Macher im Aufsichtsgremium. Die MotoGP läuft seitdem unter dem Dach der Formula One Group zusammen mit der Formel 1 selbst. Und dann kam der nächste symbolische Schritt. Im Februar 2026 hat sich die Dorna umbenannt. Aus Dorna Sports wurde die MotoGP Sports Entertainment Group, kurz MSEG. Das klingt nach einer reinen Kosmetikübung, aber das ist ein Statement. Espeleta selbst hat das so formuliert. Das sei mehr als ein neuer Name, das ist eine Absichtserklärung. Die Botschaft dahinter: Wir sind nicht mehr nur eine Rennserie, wir sind eine globale Unterhaltungsplattform. Und diese Sprache kennt man aus der Formel 1-Welt von Liberty. Ja, und jetzt wird es spannend, weil hier zwei Kräfte aufeinanderprallen. Wir haben auf der einen Seite das, was ich mal das F1-Playbook nenne. Liberty hat mit der Formel 1 vorgemacht, wie es geht. Man investiert massiv in Reichweite und Storytelling, Stichwort Drive to Survive auf Netflix, Social Media, jüngeres Publikum, neue Märkte und monetarisiert das dann später. Bei der MotoGP haben sie offen gesagt, dass sie genau das wollen. Über den traditionellen Motorsportkern hinauswachsen. Ein breiteres, globales Publikum erschließen. Also die Überschneidung mit dem Formel-1-Publikum nutzen. Und die ersten Zahlen, die geben ihnen eigentlich schon Rückenwind. Die Zuschauerzahlen an den Strecken, die lagen 2025 bei über 3,6 Millionen. Das ist ein Plus von 21% und die kumulierte TV-Reichweite ist um 9% gestiegen. Der Umsatz der MotoGP-Sparte, der wuchs 2025 um 14% auf ungefähr 573 Millionen Dollar. Ja, dieser Umbau, der hat schon vor der formalen Übernahme begonnen. Unter dem damaligen Chief Commercial Officer Don Rosamondo wurde die Meisterschaft markentechnisch überarbeitet. Es gab also ein moderneres Erscheinungsbild, eine andere Ansprache, mehr Fokus auf das, was man heute Content nennt. Die Umbenennung in MotoGP Sports Entertainment Group ist eigentlich die logische Fortsetzung davon. Wenn ein Unternehmen das Wort Entertainment in den eigenen Namen schreibt, dann sagt das unmissverständlich, wohin die Reise gehen soll. Weg vom reinen Ergebnisdienst für Hardcore-Fans hin zu einer Plattform, die unterhalten und Reichweite produzieren will. Und Reichweite produziert man nun mal nicht primär hinter einer Bezahlschranke, sondern dort, wo viele Menschen sind. Im offenen Fernsehen, auf YouTube, in sozialen Netzwerken, auf dem Handy. Genau hier liegt dann der spannende Widerspruch zur reinen Pay-TV-Logik der vergangenen Jahre. Auf der anderen Seite steht die unbequeme finanzielle Realität und die zwingt uns zur Vorsicht, denn die Übernahme wurde zu einem großen Teil über Schulden finanziert. Die MotoGP-Sparte sitzt auf über einer Milliarde Dollar Schulden. Was das konkret bedeutet, das sieht man an den Quartalszahlen. Im ersten Quartal 2026 hat die MotoGP zwar rund 94 Millionen Dollar Umsatz gemacht und operativ Gewinn erwirtschaftet, aber nachdem die Zinsen für diesen Schuldenberg abgezogen waren, stand am Ende ein Verlust von rund 24 Millionen Dollar. Anders gesagt, was operativ verdient wird, frisst zu einem großen Teil der Schuldendienst auf. Und ein Schuldenberg liebt dann auch kurzfristige planbare Einnahmen. Hohe garantierte Rechtegebühren von Pay-TV-Sendern sind deshalb Gold wert. Das ist der eingebaute Konflikt. Das Wachstumsplaybook ruft nach Reichweite und damit eigentlich nach Free-TV und Streaming, aber die Schulden, die rufen nach fetten Pay-TV-Schecks. Hinzu kommt noch ein interner Konflikt, der zeigt, wie angespannt die Lage ist. Zwischen der MSEG, den Herstellern organisiert in der MSMA, gibt es Streit ums Geld. Die Hersteller wollen weg von einer fixen Gebühr und stattdessen am Umsatz beteiligt werden. Auch das ist ein Verteilungskampf um genau jene Einnahmen, die zum größten Teil aus den TV-Rechten stammen. Ja, und wie löst Liberty diesen Konflikt nun? Wenn man jetzt die jüngste Entscheidung liest wie Kaffeesatz, ergibt sich da ein gemischtes, aber erkennbares Bild. Ich finde das ehrlich gesagt auch das Spannendste an der ganzen Geschichte. Signal 1. In etablierten Pay-TV-Märkten bleibt man beim Geld. Sky Italia hat man verlängert, klassisches lukratives Pay-TV im Kernmarkt. Das zweite Signal, in loyalen Free-TV-Märkten lässt man das Gratis-Modell laufen. Servus TV in Österreich wurde bis 2030 verlängert, komplett frei empfangbar. Das ist ein bewusstes Bekenntnis zur Reichweite, wo die Marke ohnehin stark verankert ist. Und das dritte Signal, das ist das Interessanteste. In Wachstumsmärkten greift man jetzt gezielt zu Free-TV, um überhaupt erst ein Publikum aufzubauen. Das beste Beispiel ist Brasilien, dort hat man für den dortigen Grand Prix bewusst einen frei empfangbaren Partner an Bord geholt. Da geht es nicht ums Maximieren der Gebühr, da geht es darum, einen neuen Markt zu öffnen. Und das ist ein F1-Playbook. Mit anderen Worten, Liberty fährt offensichtlich keine Holzhammer-Strategie nach dem Motto »Alles ins Pay-TV«. Sie differenzieren nach Markt. Wo Geld zu holen ist, holt man Geld. Wo Reichweite fehlt, investiert man in Reichweite. Und langfristig wird man, Stand heute, das ist meine Einschätzung, also keine Tatsache, mit großer Wahrscheinlichkeit das eigene Direktangebot ausbauen. Die Formel 1 hat mit F1-TV vorgemacht, wie man die Fans direkt erreicht, ohne Sender dazwischen. Die MotoGP hat mit ihrem Videopass längst ein vergleichbares Produkt. Es würde mich auch nicht sehr wundern, wenn Liberty diesen direkten Draht zum Fan nicht massiv professionalisieren würde. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, der uns als deutschsprachige Fans am unmittelbarsten trifft. Und jetzt gerade richtig spannend ist. 2026 ist Skys letztes Vertragsjahr für die MotoGP in Deutschland. Stand Anfang Juni. Für 2027 hat der Sender also keine Rechte. Das heißt, der deutsche Markt ist ab 2027 offen. Das macht Deutschland jetzt zum perfekten Testfall für die neue Eigentümerphilosophie. Bleibt Liberty hier beim bewährten Pay-TV-Modell und sucht den nächsten zahlungskräftigen Partner? Holt man die Reichweite zurück, setzt verstärkt jetzt wieder auf Free-TV, weil Deutschland ein wichtiger, aber zuletzt vernachlässigter Markt ist? Oder drückt man hier jetzt auf das eigene Streaming-Produkt? Ich habe keine fertige Antwort. Also zumindest hat sie niemand öffentlich geäußert. Deswegen lohnt es sich, das Ganze in den nächsten Monaten genau zu beobachten. Was hier 2027 passiert, das wird viel darüber verraten, was Liberty eigentlich vorhat. Es ist vielleicht auch denkbar, eine Hybridlösung, wie man sie in Großbritannien sieht. Man hat den starken Pay-TV-Partner als finanzielles Rückgrat kombiniert mit ein paar ausgewählten Gratisrennen auf einem frei empfangbaren Sender, um die Sichtbarkeit zu sichern und neue Fans zu ködern. Im Grunde ist das deutsche Modell mit Sky Plus DF1 ja heute schon eine Variante davon. Nur ist die Frage, ob Liberty das so beibehält, ausbaut oder zugunsten des eigenen Streamings umkrempelt. Wenn man ehrlich ist, für einen Konzern, der die direkte Beziehung zum Fan zur Strategie erklärt, wäre es eigentlich ein eigenes gutes gemachtes Streaming-Angebot mit deutschem Kommentar die naheliegendste Antwort. Ja, genau hier hat aber die MotoGP noch ihre größte Baustelle. Dazu vielleicht gleich mehr in meinem Erfahrungsbericht. Meine persönliche Einschätzung, und ich sage bewusst, dass das meine Meinung ist und keine Prognose mit Brief und Siegel, ich glaube, dass wir uns vom Gedanken, die ganze Saison komplett gratis im klassischen Fernsehen verabschieden müssen. Das wird nicht mehr zurückkommen. Aber ich halte es für durchaus möglich, dass die Mischung kundenfreundlicher wird. Also mehr Free-TV-Häppchen, ein stärkeres, besseres Direktstreaming, mehr Highlights und mehr Präsenz dort, wo vor allem junge Menschen heute eh sind. Ob das jetzt ein Trost für uns ältere Hasen ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Bevor ich euch jetzt meine Frage stelle, will ich euch noch kurz von meiner eigenen Realität erzählen. Ich gehöre ja selber zu denen, die heute digital schauen. Konkret, ich habe den Videopass auf MotoGP.com. Erstmal die Fakten, der kostet aktuell rund 150 Euro pro Saison. Das sind also 12,50 Euro pro Monat. Man bekommt dafür einiges, mehrere Onboard-Perspektiven während der laufenden Rennen, englischen Live-Kommentar und vor allem ein riesiges Archiv mit Rennen zurück bis 1993. Für einen Nostalgiker wie mich klingt das nach dem Paradies. Und das ist in Teilen auch so. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, man muss die Erwartungen anpassen. Die Bildqualität ist eigentlich erst ab 2007 halbwegs auf HD-Niveau. Alles davor wird zunehmend grobkörnig und die Rennen vor 2002 sind von der Videoqualität her ehrlich gesagt kaum anzuschauen, das auch noch ohne Kommentar. Ja, da ertappe ich mich dann, wie ich mich in die frühen 2000er zurücksehne, als ich die Rennen noch über Satellit aufgenommen und im Nachgang in Ruhe angeschaut habe. Damals analog auf Festplatte oder Kassette und heute liegt alles digital im Archiv. Im Grunde mache ich dann dasselbe wie früher, nur das Medium hat sich gewechselt. Ja, das ist eine gewisse Ironie, ne? Trotzdem, ich muss fairerweise sagen, wenn das Archiv funktioniert, ist es für jemanden wie mich ein kleiner Schatz. Sich an einem ruhigen Winterabend ein Duell aus einer längst vergessenen Saison rauszusuchen, ein Rennen nochmal zu sehen, dessen Ausgang man eigentlich kennt und doch wieder mitzufiebern. Das ist etwas, das es früher in dieser Form schlicht nicht gab. Wer wollte, musste mühsam VHS-Kassetten horten und beschriften. Heute sind Jahrzehnte Motorsportgeschichte ein paar Klicks entfernt. Allein dafür hat das Produkt eine Daseinsberechtigung und allein deshalb behalte ich es auch. Es ist die Umsetzung im Alltag, an der es hakt. Mein eigentlicher Kritikpunkt ist ein anderer. Und das ist handfest. Die Stabilität des Streams. Zu Zeiten mit hohem Anfang schwankt die Qualität spürbar. Und manchmal bricht das Angebot sogar komplett ab. Das beste bzw. schlechteste Beispiel war für mich Mugello. Da war ab dem Ende des Q1 wegen technischer Probleme schlicht nichts mehr nutzbar. Ganz ehrlich, für 150 Euro im Jahr darf ich einen stabilen Stream erwarten. Das ist kein Luxus, das ist einfach eine Grundleistung, für die ich bezahle. In Ungarn das gleiche Problem schon wieder. Das Problem ist in den Foren seit vielen Jahren bekannt, geändert hat sich bisher nichts. Wenn Liberty den direkten Draht zum Fan wirklich ausbauen will, dann liegt dort die Hausaufgabe Nummer 1. Die Technik zum Laufen bringen und dann kann man von einer globalen Unterhaltungsplattform reden. Wenn ich das jetzt alles so zusammenfasse, dann steht am Ende eine kleine Bilanz, die sich vielleicht erst auf den zweiten Blick erschließt. Wir haben in 20 Jahren einen kompletten Wandel erlebt. Vom selbstverständlichen kostenlosen Sonntagnachmittag bei Eurosport hin zu einer fragmentierten Landschaft aus Abos, Streamingpässen, 12 Gratisrennen und einem Highlight-Täppchen um 10:30 am Montagabend. Wir bekommen heute technisch mehr geboten als je zuvor. Mehr Perspektiven, mehr Daten, mehr Sessions auf Abruf, aber wir zahlen dafür in jeder Hinsicht. Und der zufällige Zuschauer, der früher hängen blieb und zum Fan wurde, das ist heute schwerer zu erreichen. Ob Liberty mit seinem Wachstumskurs diese verlorene Niederschwelligkeit zurückholt oder ob am Ende doch nur der Schuldenberg und die nächste Pay-TV-Gebühr stehen, ja, das ist die offene Frage, mit der wir uns aus dieser Folge verabschieden. Aber jetzt seid ihr mal kurz dran, denn mich interessiert erstens, in welcher Ära seid ihr in die MotoGP-Welt eingestiegen? Seid ihr noch echte Eurosport-Kinder groß geworden mit Ringgut und Rowdies an den Sonntagnachmittagen? Hat euch die Sport1-Zeiten mit Mielke und Hofmann geprägt? Seid ihr erst mit Servus-TV dazugekommen oder seid ihr ganz neu? Vielleicht über Skystream, Social Media, über Highlights oder vielleicht sogar über mich? Ja, das ist völlig okay. Im Gegenteil, ihr seid genau das Publikum, um das bei Liberty geht. Zweitens, wie schaut ihr heute? Zahlt ihr brav euer Sky-Abo? Habt ihr wie ich den Videopass? Schaut ihr nur die 12 Gratisrennen bei DF1? Tricksen einige von euch über Österreich? VPN? Oder seid ihr ehrlicherweise irgendwann ausgestiegen, weil euch der ganze Aufwand und die Kosten zu viel geworden sind? Ich glaube, es gibt noch einen kleinen Tipp für uns deutschsprachige Fans. Ihr könnt auch MotoGP über die Servus-TV On-App anschauen. Geht. Aber jetzt mal ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare, wo auch immer ihr mich erreicht. Ich lese oder versuche alles zu lesen. Vielleicht mache ich dann aus euren Antworten mal ein Video. Jedenfalls, das war's für heute. Bleibt neugierig, bleibt kritisch, egal auf welchem Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennen.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de. Thank you.